Ich möchte heute etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich halte euch eine Predigt, die ich vor genau 6 Monaten gehalten habe. Exakt die gleiche Predigt. Wahrscheinlich ist sie schon anders, weil heute eine andere Zeit ist als vor 6 Monaten. Es hat 2 Gründe. Zum einen, ich hatte meine Predigt fertig über den 1. Johannesbrief. Und ich lese euch mal, was da dran gewesen wäre. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Vorher geht es darum, im Licht zu leben. Und ich hatte den Eindruck, dass einige von euch empfinden würden, wenn ich diese Predigt halte, hey, Birgit, lebt das erstmal selber. Und ich möchte das selber leben, bevor ich die Predigt halte. Ich denke, ich bin auf dem Weg. Vorhin habt ihr ein Wort gehört, ein prophetisches Wort für euch, für uns, schon eher für euch, glaube ich. Und ich habe gedacht, es gilt, es ist eben auch viel Kritik berechtigt, die einige von euch an uns, an mir haben. Und ich habe letzte Woche Gott gesucht, sehr stark in dieser Hinsicht. Und er hat mir einiges gezeigt. Und ich habe begonnen, umzukehren an den Punkten, die jetzt oben auflagen. Und ich möchte es weiter tun und dann die Predigt halten. Und ja, ich denke einfach, es gibt einiges zu tun in der Gemeinde. Das wissen die, die schon länger zu uns gehören. Das wissen die, die im Kern sind. Unsere Gäste wundern sich vielleicht nur, dass der Gottesdienst irgendwie leerer geworden ist. Das hat sicher einen Grund, weil im Moment einige Probleme haben. Und ich möchte einfach hier sagen, ich möchte das gerne angehen. Wir möchten das als Leitungskreis angehen. Und wir haben begonnen, es zu tun. Und ich glaube einfach, Gott ist der Herr und er wird mit uns da durchgehen. Und das habe ich jetzt diese Woche erfahren. Und bin jetzt eigentlich sehr zuversichtlich. Zwischendurch war ich mal sehr panisch, weil ich dachte, schon wieder eine Baustelle und da poppt eine hoch und da poppt eine hoch und dann schon wieder eine und dann schon wieder eine und schon wieder eine. Man kann es auch ein bisschen auch anders sagen. Einer hat uns gesagt, es ist eigentlich ein Wunder, dass ihr die Strukturveränderung der Gemeinde letztes Jahr ohne Krise überstanden habt. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Das hat durchaus auch damit zu tun. Und von daher ist es dann auch wieder einordnenbar, also einzuordnen. Aber es geht auch zutiefst um das, wie sehr wir Gott vorangehen lassen und leiten lassen und zu uns sprechen lassen und eben auch uns unsere eigenen Sachen zeigen zu lassen. Und ich möchte das gerne tun und mir meine Sachen von Gott zeigen zu lassen. Und auf den einen oder anderen werde ich dann die nächste Zeit auch zugehen und schauen, wie wir da weitergehen und wie ich das euch bekennen kann, was an mir lag und liegt. Ja, von daher später diese Predigt. Ich freue mich dann drauf, wenn ich sie aus vollem Herzen predigen kann und wenn ihr sie hoffentlich dann auch hören könnt und wisst, das ist doch authentisch, was ich da sage. Denn das ist das Schlimmste für mich, nicht authentisch hier vorne stehen zu können. Und ja, das wäre einfach, das ist für mich das Schlimmste, wenn jemand empfindet, das, was die da vorne sagt, das lebt sie ja selber nicht. Und ich möchte von Herzen das leben, was ich hier sage. Ja, das als Vorspruch. Und Jesus, und ich sage es dir jetzt auch nochmal, dass ich das leben will, was ich hier vorne sage. Bitte dich jetzt schon mal allgemein um Vergebung für das, wo ich es nicht gelebt habe. Keine Ahnung, wo ich meinen Kopf habe durchsetzen wollen zum Beispiel. Und dich nicht habe Herr sein lassen. Du bist der Herr dieser Gemeinde, du bist der Leiter dieser Gemeinde. Ich will dir assistieren in diesem Dienst. Aber du bist der gute Hirte für uns alle. Du weidest deine Schafe gut. Und ich bitte dich, dass du es weiterhin tust. Weide du deine Schafe gut, Herr. Ich will dir folgen. Ich glaube, wir wollen dir folgen. Herr, und sprich du zu uns. Jetzt auch durch dieses Wort. Amen. Ja, ich möchte die Predigt über den Jakob am Jabok nochmal halten. Einige waren dann da am 21. Juni, einige waren nicht da, für die ist es dann neu. Und ich dachte, diese Predigt, die könnte zu uns sprechen. Es ist eine Begegnung, die es in sich hat. Vorher war es ja so, Jakob ist ein Schlitzohr gewesen. Jakob hat aus einer Ablehnungswunde heraus betrogen. Er hat aus einer Ablehnungswunde heraus, dass er sich von seinem Vater nicht so geliebt fühlte. Er war der Lieblingssohn zwar seiner Mutter, aber nicht seines Vaters. Und das war damals durchaus schwierig. Hat er seinen Bruder, den Esau, betrogen. Er hat ihn einmal betrogen um sein Erstgeburtsrecht und dann noch auf üblere Weise um seinen Erstgeburtssegen. Er muss dann fliehen nach Haran. Er erfährt auf diesem Weg der Flucht eine erstaunliche Begegnung mit Gott. Er erfährt massiv Gnade, nämlich obwohl er schuldig geworden ist, erlebt er im Traum eine Himmelstreppe, die nach oben geht, wo Engel auf und ab steigen. Und er erlebt nicht, dass er schuldig gesprochen wird, sondern er erlebt, dass Gott seine Berufung erneuert und ihm dieses Land zusagt, also diese Landzusage erneuert. Dann geht er aber eben nach Haran und erlebt dort die Ernte seiner Saat. Er hat betrogen und er wird betrogen. Also wir erleben tatsächlich die Ernte unserer Saat. Und er muss ja dann arbeiten für seine Frauen. Er kriegt erst die falsche, üble Geschichte. Dann muss er nochmal 7 Jahre arbeiten und dann kriegt er die richtige. Aber es ist Betrug und Betrug dann immer wieder. Er macht dann auch so eine List zum Schluss mit den Viechern. Ich verstehe das eigentlich nie so richtig mit den Gestreiften und Gefleckten. Also irgendwie habe ich schon so oft gelesen und ich verstehe es nicht. Aber es ist irgendwie nicht ganz in Ordnung gewesen, was da abgegangen ist. Jedenfalls ist er ganz schön. Er hat Übles getan und ihm wurde Übles getan. Und nach 20 Jahren sagt Gott zu ihm, er könne jetzt zurückkehren in das Land seiner Väter. Und er macht sich dann mit all seinem Hab und Gut, mit allen seinen Frauen, Kindern, Knechten, Mägden, Schafen, Rindern und so weiter auf den Weg. Und natürlich hat er Angst vor Esau. Es sind zwar 20 Jahre her, seitdem er seinen Bruder betrogen hat, aber unversöhnte Schuld verjährt nicht. Die bleibt einfach. Das wissen wir aus zig Familien, wo man sich nicht versöhnt hat, oder auch Gemeinden. Da bleibt der Riss, egal wie lange es her ist. Sobald jemand dran tappt, geht's wieder auf. Und so teilt Jakob seine ganze Habe in 2 Lager auf, schickt Boten voraus, jeweils mit vielen, vielen Geschenken, um seinen Bruder zu versöhnen und wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat, Schuld einzugestehen, seinem Bruder zurückzugeben, was er ihm einmal als Segen geraubt hat. Und er betet in seiner Not, er schreit zu Gott, er klammert sich an seine Verheißung. Und er kommt dann zu einer neuen Selbsteinschätzung, nämlich, ich bin viel zu gering deiner Barmherzigkeit und Treue. Ich bin's nicht wert. In der Nacht hat er einen Fluss zu überqueren, den Jabbok. Und er schickt alles, was er hat, rüber und bleibt allein zurück. Und dann lesen wir diese Geschichte. In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen und seine Mägde sowie seine 11 Söhne und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. Als nun noch er allein zurückgeblieben war, rang er mit einem Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihm aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Jener fragte, wie heißt du? Jakob antwortete, Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Jener entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, Gottes Gesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Pniel zog. Er hinkte an seiner Hüfte. Voller Geheimnisse dieser nächtliche Kampf. Jemand überfällt Jakob mitten in der Nacht und ein langes Ringen setzt ein, indem der Gegner Jakob nicht überwinden kann. Er schlägt ihn dann auf die Hüfte, sodass er hinkt. Gott erkennt im Laufe dieses Kampfes, mit wem er ringt. Es ist nämlich nicht irgendein feindlicher Mensch oder ein Flussdämon, sondern es ist Gott selber, mit dem er ringt. Und er klammert sich an ihn und will ihn nicht loslassen, bevor er ihn segnet. Im Laufe dieses Kampfes deckt Gott Schuld auf, denn er fragt ihn nach seinem Namen. Und Jakob, die ursprüngliche Bedeutung von Jakob ist Betrüger. Also er fragt ihn, hey Jakob, hey, wie heißt du? Und er sagt quasi, Betrüger heiße ich. Und Betrüger bin ich. Und dann gibt er ihm einen neuen Namen, Israel. Es heißt eigentlich, Gott möge herrschen, hier übersetzt mit Gottesstreiter. Aus Jakob, dem Betrüger, wird ein Gottesstreiter. Auf die Gegenfrage Jakobs, wer er denn sei, kriegt er keine Antwort. Gott bleibt der Unbekannte, er entzieht sich seiner Bemächtigung. Er lässt das Geheimnis und seine Freiheit nicht antasten. In freier Entscheidung segnet er den Jakob schließlich. Gott begegnet Jakob wie ein Feind, als einer, der ihn überfällt, als einer, der ihn sich gegen ihn wendet und mit dem er ringt auf Leben und Tod. Aber es ist Gott, der ihm begegnet. Folgende Aspekte sind mir aufgegangen an dieser Geschichte. Erstens, Jakob sucht immer wieder nach dem Segen Gottes. Er lässt nicht ab von Gott und er will seinen Segen, seine Zuwendung, seine Gnade, seine Leitung. Er weiß ganz tief innen, dass er ohne den Segen Gottes nichts machen kann. Ohne den Segen Gottes geht es nicht. Ohne den Segen Gottes gelingt unser Leben nicht. Er hat ihn erlistet, er hat ihn ergaunert, er erkämpft ihn sich. Es ist sein Lebensthema. Segen ist sein Lebensthema. Es geht in seinem ganzen Leben um den Segen Gottes. Und es stimmt auch für uns, ohne den Segen Gottes können wir nichts tun. Ohne den Segen Gottes können wir die Gemeinde schließen. Ohne den Segen Gottes haben wir nichts zu erwarten. Der Segen Gottes ist nicht eine liturgische Formel am Ende des Gottesdienstes oder in der Gebetsecke, sondern im Segen Gottes, da geht es um etwas. Und es ist auch mehr als eine Geste, wo wir jemand vielleicht ein Kreuzchen auf die Stirn machen. Der Segen Gottes ist etwas Heiliges. Können wir etwas dafür tun, dass wir den Segen bekommen oder dass wir den Segen verlieren? Ich glaube schon. Wir können den Segen verhindern, indem wir ungehorsam sind. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns segnet, wenn wir in Sünde leben. Segen ist nicht billig zu haben. Nun kann man sagen, ja, aber Jakob hat doch kräftig gesündigt. Das war doch ein Betrüger, der hat doch wirklich mächtig gesündigt. So habe ich doch nicht gesündigt. Jetzt einer von uns. Mag sein, dass wir genau das nicht getan haben. Aber was schon erstaunlich ist, ich meine, wenn wir diese Väter angucken, die Väter im Glauben aus dem Alten Testament oder auch die Jünger, die haben alle gesündigt. Die haben alle gesündigt. Die hatten alle Dreck am Stecken. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes, David, hat einen Mord beauftragt. Hat einen zum Killen beauftragt. Mose, dieser große Führer des Volkes Israel, der sie rausgeführt hat durch diese Wüste, hat einen Totschlag begangen. Abraham hat gelogen, um sich zu schützen und hat seine Frau da den Mächtigen sozusagen überlassen, aus Angst, dass sie ihm etwas antun könnten, weil sie seine Frau wollten. Die haben alle Dreck am Stecken, alle. Keiner ist würdig gewesen. Aber wir sind es auch nicht. Und ich finde es so gut, dass er eben mit solchen unwürdigen Menschen arbeitet, sonst hätten wir keine Chance. Aber sie waren alle bereit zur Umkehr. Sie waren alle bereit, um Vergebung zu bitten. Sie waren alle bereit, dann doch auf das Reden Gottes zu hören und gehorsam zu sein. Und darum geht es. Gott segnet nicht alles und jedes, wenn jemand im Ehebruch lebt oder gestohlen hat. Wenn jemand verbittert ist oder voller Hass, kann er uns nicht einfach so segnen. Wenn wir im Unfrieden mit Mitmenschen leben und das dulden und nicht alles tun, was in unserer Macht steht, uns zu versöhnen, kann er es nicht segnen. Wenn wir nicht um Vergebung bitten für unsere Schuld und anderen ihre Schuld vergeben, kann uns Gott nicht segnen. Segen ist auch, es ist auf der einen Seite ein gnädiges Handeln Gottes ohne Vorbedingung und es ist auf der anderen Seite durchaus an Bedingungen geknüpft. Wir haben von Paul bei der ersten Predigt über den ersten Johannesbrief diese Paradoxien gehört. Dieses Wort, was beides sein kann. Dies und jenes. Er hatte verschiedene Beispiele, wo es beides sein kann. Wenn ihr euch erinnert, schon etwas, vor 2 Wochen war es oder vor 3. Und es gibt diese Paradoxien in der Bibel. Sucht, dass ihr das Heil erringt mit Furcht und Zittern. Gott aber ist es, der das vollbringt, das Wollen und das Tun. Steht bei Paulus in einem Brief. Philipperbrief, glaube ich. Also, was sollen wir jetzt tun? Furcht und Zittern? Oder tut Gott alles an? Können wir uns hinsetzen und sagen, Herr, komm, mach. Und das ist so eine biblische Paradoxie. Wir kriegen es eigentlich nicht unter einen Hut, weil wir sagen, das eine oder das andere kann doch nur wahr sein, aber es stimmt nicht, es ist beides. Wir sollen mit Furcht und Zittern nach dem Heil suchen, Und trotzdem tut es Gott. Und so ist es mit dem Segen auch. Segen ist frei. Wir können jeden Menschen segnen. Kostenlos. Gratis. Aus Gnade. Aber wenn wir im Segen Gottes dauerhaft leben wollen, müssen wir uns an seine Spielregeln halten. Ja, das zum Segen. Gott wird uns nicht mit unserer Sünde durch unsere Sünde sterben lassen. Das lesen wir im Alten Testament. Manchmal sind die Leute direkt gestorben. Auch im Neuen Testament gibt es das ja nochmal. Bei Hananias und Sapphira. Das habe ich länger nicht mehr gehört, dass sowas passiert ist. Aber wir werden nicht die Fülle haben in unserem Leben. Und das werden wir dann durchaus spüren. Jakob sucht immer wieder nach dem Segen Gottes. Und wir sind eingeladen, nach dem Segen Gottes zu suchen. Das Zweite, wir ernten in unserem Leben, was wir gesät haben. Tatsächlich ist es so, wir sehen es an dieser Geschichte so krass. Das haben wir ja auch bei der Kampagne Worte und Gedanken gemerkt. Diese Geschichte mit den Riesen, das, was sie gesagt haben, haben sie bekommen. Sie haben geerntet, was sie gesagt haben. Wir ernten, was wir säen. Galater 6, Vers 7 heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also es gilt auch im Neuen Testament noch. Wir ernten, was wir säen. Wer Betrug sät, erntet Betrug. Wer Ablehnung sät, wird Ablehnung ernten. Wenn wir Vergebung säen, werden wir Vergebung ernten. Wenn wir Liebe säen, werden wir Liebe ernten. Wenn wir Hass säen, werden wir Hass ernten. Wenn wir Großzügigkeit säen, werden wir Großzügigkeit ernten. Wenn wir Geiz säen, werden wir Geiz ernten. So einfach und brutal ist das. Wie können wir das Negative durchbrechen? Indem wir umkehren, Schuld bekennen und positiv wirken. Ich finde es manchmal gar nicht so einfach zu merken, wo man Negatives sät, wo ich Negatives sähe, weil ich es nicht so meine und weil ich es nicht merke. Und ich glaube, also was mich betrifft, brauche ich auf alle Fälle, dass das Gott es mir zeigt. Vielleicht geht es euch ja genauso. Und mein Gebet ist, Herr, zeig mir, wo ich Negatives sähe und gesät habe. Zeig es mir. Ich will umkehren, ich will Positives säen. Zeig mir, wie du Situationen siehst, zeig mir, wie du Menschen siehst, zeig mir, wie du das siehst, was ich so von mir gebe, ohne es zu merken. Dritter Punkt. Manchmal muss Gott uns ganz nackt begegnen, um uns segnen zu können. Jakob schickt alles voraus, sein ganzes Hab und Gut, all das, was er angesammelt hat. All das, was Gott ihm im Laufe seines Lebens geschenkt hat, das ist ja schon erstaunlich. Er hat, obwohl er so ein Betrüger war und obwohl er Betrug geerntet hat, ist er trotzdem gesegnet worden. Also Wohlstand ist im Alten Testament ein Zeichen von Segen. Im Neuen ist das ein bisschen anders, aber im Alten Testament ist dieser Wohlstand auch ein Zeichen von Segen. Und er hat so viel Wohlstand gehabt. Er hatte so viel. Aber all das musste er vorausschicken und blieb ganz allein in der Nacht zurück. Und er scheint zu spüren, dass er, um seinem Bruder begegnen zu können, nicht einfach so weitergehen kann. Und er braucht es, dass er nackt vor Gott steht. Er muss alles loslassen und weiß nicht, ob er es je wiederbekommt. Aber tatsächlich hat er dann die stärkste Begegnung mit Gott. Die stärkste Begegnung im Loslassen. Er kann sich hinter nichts mehr verstecken. Er kann nichts mehr zwischen Gott und ihm stehen lassen. Das stand alles irgendwie dazwischen. Es konnte ihn nichts mehr stören. Er konnte sich auch damit nicht mehr schützen. Er war ganz und gar ausgeliefert. Und ich glaube, dass es manchmal für uns auch so ist, dass wir loslassen müssen, um Gott zu begegnen. Oft trennt uns so viel von einer Begegnung mit ihm. Zum Beispiel unsere Vorstellungen. Das ist ein interessantes Wort. Vorstellungen. Wir stellen etwas vor uns. Wir haben eine Vorstellung von Gott, wie er wirken muss. Wir stellen etwas zwischen ihn und uns, unsere Vorstellung. Und wenn er dann so nicht wirkt, sind wir enttäuscht. Es gibt vielleicht Dinge, die wir nicht verlieren wollen. Das kann Besitz sein, muss aber nicht Besitz sein. Es kann Ansehen sein, Erfolgsstellung, guter Ruf. Es kann alles sein, was uns kostbar ist. Und auch das kann zwischen Gott und uns stehen. Es kann uns von seinem Segen trennen, wenn wir es festhalten. Und manchmal wissen wir es gar nicht, merken es nicht und spüren nur, dass wir irgendwie den Kontakt zu Gott nicht mehr so nah haben, dass es da nicht mehr fließt. Und da kann etwas dazwischen sein. Und vielleicht fragt er uns, lass mal los. Lass mal los. Viertens, auch in unserem Leben kann es Erfahrungen geben, dass Gott uns in Leid und Anfechtung begegnet und dass uns das sehr dunkel erscheint und dass wir denken, es ist der Feind, es ist nicht Gott. Wie einer, der scheinbar gegen uns kämpft. Luther spricht, es gibt einen offenbaren Gott und es gibt einen verborgenen Gott. Es kann sein, er ist auch einmal verborgen für uns. Es gibt so viele, so tiefe Anfechtungen im Leben von Menschen, dass sie Gott nicht mehr sehen, sondern denken, sie werden vom Feind geschlagen und verwundet. Manchmal erleben wir Dinge in unserem Leben, die so schwierig sind und so schlimm und so dunkel und so unerklärlich, dass wir beim besten Willen darin Gottes Willen nicht erkennen können. Wir fühlen uns ausgeliefert, wir fühlen uns geschlagen und verlassen und wir verstehen nicht mehr, was geschieht. Wir können jetzt aufgeben und am Boden liegen bleiben und wir sind eingeladen, in so einer Situation mit Gott zu ringen und ihn nicht loszulassen, bis er uns durch diese Situation hindurch segnet und neu begegnet. Jakob entdeckt dann, dass nicht der Feind ihm auf die Hüfte geschlagen hat, sondern Gott. Und er hinkt. Und als er entdeckt, dass es Gott ist, der da mit ihm ringt, lässt er ihn nicht los, bis er ihn gesegnet hat. Es könnte sein, dass wir empfinden, dass der Feind uns fertig machen will, was er sicherlich auch will. Natürlich hat er Interesse daran, dass wir am Boden liegen bleiben. Er hat Interesse daran, dass wir nicht mehr aufstehen vom Boden. Er hat Interesse daran, uns fertig zu machen. Er hat Interesse daran, dass Gemeinden schrumpfen und kaputt gehen. Er hat Interesse daran, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Er hat Interesse daran, dass die Liebe nicht fließt. Aber es kann auch sein, dass in der Anfechtung Gott drin ist und Gott uns darin segnen möchte, indem wir alles loslassen, was wir dachten, was uns ausgemacht und was wir gewünscht haben. Und dass wir ihn darin suchen und seinen Segen. Und Jakob geht gestärkt aus dieser Begegnung heraus, stabiler als zuvor, nicht mehr als der Betrüger. Er versöhnt sich mit seinem Bruder und er hat einen neuen Namen, Israel, der Gottesstreiter. Und so könnte es sein, dass wir auch hinkend aus der einen oder anderen Begegnung mit Gott herausgehen, aber eben dann weitergehen mit einem neuen Selbstbewusstsein, was nämlich heißt, ich bin's nicht wert. Herr, ich bin zu gering aller deiner Barmherzigkeit und Treue, ich bin's nicht wert. Aber trotzdem erhobenen Hauptes, weil er uns wert achtet, weil er uns vergeben hat, weil er uns eine Verheißung gegeben hat und weil er mit uns weitergeht, trotz unserer Schuld. So wie er es mit den anderen allen getan hat. Mit diesen Vätern und Müttern im Glauben. Mit der Benennung des Ortes Pniel, Gottes Gesicht, spricht Jakob dann aus, was ihm in der Nacht widerfahren ist. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ist am Leben geblieben. Er hat Rettung erfahren, weil man normalerweise nicht am Leben bleibt, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und als Jakob am Pniel vorbeizieht, geht die Sonne auf. Es beginnt ein neuer Morgen, ein neuer Anfang. Alles in der Bibel hat auch eine tiefere symbolische Bedeutung. Es ist nicht zufällig, dass die Sonne aufgeht, als der Kampf beendet ist. Und so geht er in die aufgehende Sonne seinem Bruder entgegen und versöhnt sich mit ihm. Danke, Jesus. Danke für diese Geschichten in deinem Wort. Danke für die Geschichte des Jakob. Danke, dass du ihn uns vorführst und wir von ihm lernen können, von seiner Geschichte. Danke, dass in deinem Wort nichts verheimlicht wird an Sünde und Schuld. Und danke, dass wir es auch nicht brauchen. Sondern wir wissen von deiner Vergebung. Jesus, danke. Und ich bitte dich, dass du uns führst. Jeden Einzelnen. Du kennst jeden Einzelnen von uns durch und durch. Und ich bitte dich, dass du uns individuell führst, so wie es jeder braucht. Dass wir alle deine Stimme hören. Und dass wir dir neu begegnen, als Einzelne und auch als Gemeinde. Dass wir dir neu begegnen, deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit. Und dass du uns segnen kannst, weil wir dir gehorsam sind. Und weil deine Gnade größer ist als unsere Schuld.